40 Jahre sind eine lange Zeit. Genauso lange erfreuen die Wiener Instrumentalsolisten ihr Publikum. Das Kammermusikensemble bietet seinen Zuhörern ein breit gefächertes musikalisches Spektrum, das von Barock und Renaissance bis zur Klassik reicht. Auch die Zeitgenossen liegen den Musikern am Herzen, wie etwa der Komponist Jenő Takács. Und in jedem Konzert sind Jazz-inspirierte Werke zu hören. Ihre Basis, könnte man sagen, ist das Mauterschlössl in Floridsdorf. Dort treten die fünf Musiker, die auch in den großen Orchestern, wie bei den Wiener Symphonikern und im Volksopernorchester beschäftigt sind, regelmäßig im Rahmen ihrer Abonnementkonzerte auf. Tourneen haben die Wiener Instrumentalsolisten auch schon in alle Welt geführt, so etwa nach Südafrika, in die USA oder nach China. Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Ensembles ist eine neue CD erschienen. Sie trägt den Titel «Changing Moods» und vereint Werke von Komponisten aus dem 20. Jahrhundert und auch von Zeitgenossen, wie etwa Musikstücke von dem 1990 geborenen Daniel Muck. Er hat das Concerto for Trombone geschrieben, mit dem der Beitrag von Alexandra Faber über die Wiener Instrumentalsolisten beginnt.
Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel, hat der englische Naturforscher Charles Darwin einmal gesagt. Wandel und Beständigkeit prägen auch die Geschichte der Wiener Instrumentalsolisten. Seit 40 Jahren ist das programmatische Konzept der Konzerte gleich geblieben, erläutert der Leiter des Ensembles, der Pianist Karl Eichinger.
Das Repertoire hat sich aber immer im ersten Teil eines Programms auf die Klassik-Romantik, zeitgenössische Musik konzentriert und im zweiten Teil aber auch von Anfang an schon auf die Jazz-inspirierte Musik. Und da gibt es natürlich verschiedene Komponisten, die für uns geschrieben haben, wie der Heinrich Werkel, Kontrabassist, oder Roland Bartik, Wolfram Wagner. Und so hat es gleich von Anfang an eigentlich Komponisten gegeben, die für uns geschrieben haben. Wir haben natürlich aber auch vom Repertoire, das es schon gibt oder gegeben hat, geschöpft.
Während die Dramaturgie der Konzerte immer beibehalten wurde, hat sich die Zusammensetzung des Ensembles stetig gewandelt. Der 2013 verstorbene Helmut Ascherl, ehemals Posaunist bei den Wiener Symphonikern, war der Gründer der Wiener Instrumentalsolisten.
Helmut Ascherl war ein ungewöhnlicher Mensch, sehr humorvoller Mensch und hat dann verschiedene Musiker, vor allem aus den Reihen der Wiener Symphoniker, angesprochen. Und ob sie mit ihm diesen Weg gehen wollen und mit ihm spielen wollen, das waren zuerst Flötisten vor allem und Pianisten. Also es war die Besetzung Posaune, Flöte, Klavier zuerst am Anfang. Dann kam die Trompete dazu. Dann wurde das Ensemble teilweise erweitert auch mit Streichern und verschiedenen anderen Holzblasinstrumenten, Fagott etc. Im Wesentlichen blieb das Ensemble aber der Besetzung Blechblasinstrumente und Klavier treu.
Nun, zum Jubiläum, ist eine neue CD erschienen, auf der das Ensemble in verschiedenartiger Besetzung moderne Musikstücke präsentiert.
Und wir haben das bewusst gewählt. Wir wollten also nicht ins herkömmliche Repertoire gehen, in der Klassik und Romantik, sondern Komponisten suchen, vor allem aus dem 20. 21. Jahrhundert, die für unsere Besetzung passen. Da haben wir zum Beispiel die Madeleine Dring, eine englische Komponistin, die ein Trio für Flöte, Oboe und Klavier geschrieben hat, das sehr im Stil zwischen, würde ich sagen, gehobener Unterhaltungsmusik und klassischer Musik mit hohem Anspruch steht und sehr betont ist auf Rhythmik und chromatischer Harmonik.
In Wien, besser gesagt im Bezirk Floridsdorf, sind die Musiker gewissermaßen zu Hause. Hier ist ihre Basis. In einer im sezessionistischen Stil im Jahr 1900 erbauten Villa wird regelmäßig konzertiert.
Das ist das Mautnerschlüssel oder Bezirksmuseum Floridsdorf im 21. Bezirk. Hier spielen wir schon, würde ich sagen, ja, das ist mehr als 30 Jahre dort. Und wir haben uns da mehr oder weniger auch verpflichtet, in diesem Bezirk Kultur zu bringen und Musik zu bringen und dort eben 6 Konzerte pro Jahr aufzuführen in einem Abonnementzyklus. Und da versuchen wir eben von der klassischen Musik, romantischen Musik, zeitgenössischen Musik, auch zeitgenössische Komponisten immer zu bringen, auch niederösterreichische Komponisten. Und das läuft sehr gut und wir haben da einen großen Zuspruch und ein Publikum, das uns teilweise seit 30 Jahren treu ist.
Doch nicht nur in Transdanubien, wie man in Wien zu den Bezirken jenseits der Donau zu sagen pflegt, sind die 5 Musiker regelmäßig zu Gast. Ende letzten Jahres haben die Wiener Instrumentalsolisten einen Auftritt im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins gehabt.
Da waren wir auch jüngst jetzt im Oktober mit einem Programm von Strawinski, Alban Berg und Zemlinski und Erwin Schulhoff in der Besetzung, also Flöte, Geige, Klarinette, Klavier mit dem Schauspieler Peter Matic.
Burgtheater-Schauspieler Peter Matic hat im Rahmen des Konzertes Texte zum Thema Liebe, Leid und Leben rezitiert. An diesem Abend war unter anderem ein Werk des Franzosen Eugène Beaux-Arts zu hören. Ein Werk dieses 1991 verstorbenen Komponisten, Caprice Opus 47, ist übrigens auf der CD zu hören. Reizvoll ist das Stück wegen der Takt- und Tempiwechsel, seinen virtuosen Läufen und dem feinen musikalischen Humor. Von ihrer musikalischen Heimatstadt aus haben die Wiener Instrumentalsolisten Reisen in die ganze Welt unternommen. Konzerttourneen führten das Ensemble in den Nahen Osten, in die USA und auch nach Südafrika. Ein Auftritt ist Karl Eichinger besonders in Erinnerung geblieben.
Ein ganz schönes Erlebnis war in Südafrika, wo wir vor einer Gemeinde vor jüdischen Bürgern gespielt haben, also Musik von im Zweiten Weltkrieg bzw. vor dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Komponisten. Und da sind dann nach dem Konzert also die Zuhörer zu uns gekommen mit Tränen in den Augen und sie haben uns gedankt, dass wir aus Wien gekommen sind und für sie die Musik gespielt haben und sie haben sich an Wien erinnert. Und das war eigentlich ein ganz berührendes, einschneidendes Erlebnis.
Im Jubiläumsjahr blickt der Pianist gern auf berührende und schöne Momente in der Geschichte des Ensembles zurück. Auch die Hopperlas fallen einem wieder ein.
Es gab 1-2 Situationen, wo ein Musiker die Noten vergessen hat, musste oder durfte dann auswendig spielen, beziehungsweise überhaupt man das Programm ein bisschen ändern musste. Das ist natürlich dann unerfreulich, ist aber Gott sei Dank nur ein- oder zweimal in der 40-jährigen Geschichte aufgetreten.
Improvisationserfahrene Musiker wissen sich in solchen Situationen glücklicherweise zu helfen. Das Wissen wird von einem zum anderen weitergegeben.
Ja, wir spielen ja jetzt schon quasi in 2. oder 3. Generation. Das heißt, am Anfang waren eben Musiker auch von Wiener Orchestern, Wiener Symphoniker, Wiener Volksoper vor allem auch. Und jetzt die momentane Besetzung ist eben Posaune von den Wiener Philharmonikern, Wolfgang Strasser, dann Trompeter Christian Löw von den Wiener Symphonikern und der Rudi Gindelhummer, der ehemalig der Wiener Volksoper Flötist war, jetzt noch am MUG unterrichtet. Und die Frau Käfer-Gindlhummer, die auch in der Volksoper spielt, auch an der Oboe spielt. Und wenn wir dann in den jazzigen Bereich gehen, was wir sehr gerne tun und sehr oft tun, dann haben wir den Heinrich Werkel am Kontrabass und den Gottfried Schnürl oder den Michael Kalik am Schlagzeug. Dann haben wir noch unseren geliebten Jenő Takács, der für die Wiener Instrumentalsolisten einige Werke geschrieben hat. Und eben das Stück Change in Moods, nach diesem Titel ist ja unsere CD benannt. Und dieses Werk für Flöte, Posaune und Klavier hat er für uns geschrieben, 1982. Wir haben das jetzt, weil es meines Wissens keine Aufnahme gibt, auch sehr gerne für diese CD aufgenommen. Das bezieht sich sozusagen auf den Stimmungsgehalt dieser Stücke, die wir aufgenommen haben, und Change in Moods, ja, wechselnde Launen eigentlich übersetzt, ja. Und diese wechselnden Launen spiegeln eben wieder die verschiedene Besetzung, sei es Oboe, Klavier, Oboe, Flöte, Klavier, Posaune, Klavier, Trompete, Klavier, Trompete, Posaune, Klavier, Posaune, Querflöte, Klavier, als auch die verschiedenen musikalischen Charaktere dieser Stücke.
Change, Wandel, Veränderung, das ist auch ein Leitmotiv für die Konzertreihe der Wiener Instrumentalsolisten im Mautner Schlössl. Immer wieder lädt das Ensemble Gäste ein, um, wie Karl Eichinger sagt, für Abwechslung zu sorgen.
Am 8. April haben wir eben da das Duo Calliope aus Deutschland. Das sind zwei Musiker aus dem Vogtland. In der Besetzung jetzt Violine und Klavier. Frühlingsfantasie, eben die Frühlingssonate und dann romantische Werke noch. Und es kommen immer wieder Gäste zu uns und wir freuen uns sehr, wenn wir da das Programm ein bisschen aufmischen.
Thank you.
Sie hörten einen Ausschnitt aus Fandango, ein Werk des amerikanischen Komponisten, Dirigenten und Posaunisten Joseph Turin. Das 40-jährige Bestehen des Ensembles ist nicht nur ein schöner Anlass, um zurückzuschauen, sondern hoffnungsvoll in eine positive Zukunft zu blicken. Karl Eichinger sieht vor allem dem Auftritt am 23. Juli im Brucknerhaus Linz bei den Serenadenkonzerten mit freudiger Erwartung entgegen.
Das ist also im Arkadenhof vom Linzer Landhaus und da freuen wir uns ganz besonders. Da haben wir eine Serenade à la Française mit ausschließlich französischen Komponisten. Da ist ja das Motto heuer im Brucknerhaus Glaube, Hoffnung. Und da haben wir ein Programm zusammengestellt mit Dutilleux, César Franck und verschiedenen französischen Komponisten.
Die Wiener Instrumentalsolisten mit Concerto for Trombone von Daniel Muck zu finden auf der neuen CD des Ensembles mit dem Titel Changing Moods. Alexandra Faber hat den Beitrag gestaltet. Ein Blick auf die Uhr bei mir hier im Studio, es ist gleich 11:30 Uhr. Wir kommen zu unserem zweiten Beitrag. Hier folgt auf einen Ländler lateinamerikanisches. Bluegrass wird von Balkanklängen abgelöst. In Florian Sieghartas Kompositionen gibt sich die ganze Welt die Hand. Dennoch trifft der Begriff Weltmusik nicht ganz zu. Genredefinitionen von dem studierten Geiger getrost ignoriert, Improvisationselemente gestatten musikalische Freiheit. Das Ergebnis ist ein musikalischer Roadtrip abseits der Touristenpfade. In einem Interview mit Andreas Maurer hat der Weltbürger, wie er sich gerne nennt, Florian Sieghartha verraten, was ihn antreibt, wie seine spezielle Musik entsteht und welche Länder seine liebsten Reiseziele auch musikalischer Natur sind.
Vor einigen Jahren war es auch so, dass ich wirklich in einer oder zwei Bands gespielt habe. Das war nur zu Studienzeiten, ich war glücklich damit, das war super. Aber nach dem Studium war dann irgendwie so die Frage, okay, was jetzt? Mache ich jetzt einen Master? Da habe ich mir gedacht, nein, das gefällt mir eigentlich nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal quasi in der Welt draußen. Was mich interessiert, ist immer dieser Bezug zu einer ethnischen, traditionellen Musik. Jedoch nicht puristisch gedacht, sondern immer mit einer gewissen Weltoffenheit. Interessant wird es dann, wenn diese Musiken, die vielleicht ursprünglich aus verschiedenen Ländern der Welt kommen, sie erweitern und man was Neues daraus macht. Zwar immer mit dem Respekt gegenüber der Tradition, aber trotzdem in die jetzige Zeit überliefert.
Wirft man einen Blick auf Florian Sieghartners Homepage, denkt man, einen Workaholic vor sich zu haben. Ganze 12 Formationen sind unter der Rubrik Projekte gereiht. In allen ist Sieghartner dabei. Entweder als Geiger, als Komponist oder als Bandleader.
Dadurch, dass diese Ensembles über mehrere Jahre gewachsen sind und sehr viel von dieser Arbeit, die hauptsächlich am Anfang eigentlich stattfindet, schon stattgefunden hat, ist es jetzt inzwischen schon leichter, weil man hat ein Konzert und probt einmal oder zweimal oder geht ins Studio und es ist alles sehr professionell. Das heißt, die Prozesse werden eigentlich immer schneller. Insofern geht sich das dann aus. Es ist nicht immer leicht. Manchmal kommt dann alles zusammen und dann wird es halt auch stressig. Aber im Grunde geht es sich aus, sonst würde ich es nicht machen.
Zudem sei die Arbeit in mehreren Formationen gleichzeitig sehr inspirierend, verrät der Geiger Florian Sieghartner. Die musikalischen Einflüsse würden sich gegenseitig befruchten. Missen möchte er keines dieser Projekte. Probleme bei der Logistik gebe es selten, meint der 38-Jährige.
Das haben wir letztes Jahr mal gehabt, wir haben gespielt in Kärnten irgendwo. Und am nächsten Tag hat einer von uns ein Konzert in Oberösterreich gehabt, am Vormittag. Und ich habe ein Konzert in Deutschland gehabt und wir sind dann einfach nach dem Konzert in Kärnten um 1 in der Früh noch losgefahren, nach Oberösterreich, haben 2 Stunden geschlafen, dann weitergefahren und waren dann 10 Stunden später in Fürth in Deutschland, wo man sich denkt, okay, warum macht man das? Aber im Endeffekt, manchmal kommt es halt einfach so zusammen und man schläft dann halt einmal 2 Tage dafür. Also spätestens, wenn man dann auf der Bühne steht, weiß man wieder, okay, warum man das macht. Weil was zurückkommt und weil es einfach dann geil ist auf der Bühne.
Quando se fa l'amore sotto la luna. Come te venga mai di I love you.
Georg Felber, Gitarre, Carles Munoz Camarero, Violoncello und Florian Sieghartner, Violine.
Tu vuoi fa l'americano, americano, americano. Sei da me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma si bevi whisky e soda. Te sientes disturbado, y me vale el rock and roll, tú choque a béisbol, va el sol de pécame.
Quítate la
la burseta de mamá, mamá. Tu voz fa l'americano, americano, americano, mas en la tenita lì, se también no checa ni entra pa' o que napolitan.
Tu voz fa l'americano.
Whiskey and soda, rock and roll. 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 Tubo fall American, tubo fall American.
Billy und Johnny heißt dieses Trio von Florian Sieghartner, das eigentlich als Duo mit Geige und Gitarre begonnen hat. Den Cellisten lernte man im Studio bei einer Filmmusikaufnahme zu einem Tatort kennen. Der Entschluss, das Zweiergespann zum Trio zu erweitern, war schnell gefasst, erinnert sich Florian Sieghartner an die erste gemeinsame Probe.
Das hat sich erstens einmal von seinem Wesen her, aber auch vom Instrument total stimmig angespielt. Jetzt gibt es ein tiefes Instrument, das gleichzeitig aber Melodien spielen kann und Rhythmus machen kann. Dann die Gitarre, die halt für das Volumen sorgt und für die Akkorde. Und das eher hohe Instrument, die Geige, also da ist jetzt total viel möglich.
Viel wichtiger als die technischen Fertigkeiten ist für Florian Sieghartner aber das Zwischenmenschliche, betont er. Auch abseits der Probenarbeit und der gemeinsamen Tourneen.
Es macht es einfach so viel leichter und lustvoller, wenn man sich gut versteht. Und das ist ja gerade in der Anfangsphase, braucht man ja noch nicht ans Geld verdienen denken. Das ist dann nicht einfach nur ein Job, wo man hingeht und es ist eh wurscht, wie die Leute sind. Hauptsache, man kriegt monatlich das Gerstl aufs Konto. Da will man einfach schon eine gute Zeit haben auch. Für mich geht es nur, wenn die Chemie stimmt.
Und die stimmt. Billy und Johnny. Das Gemisch aus einem Steirer, einem Katalanen und einem Oberösterreicher hat vergangenes Jahr seine erste CD zusammengebraut. Der Titel No Country. Übersetzt so viel wie Niemandsland. Doch nicht nur der eigenwillige Sound sorgt für Überraschungen beim Publikum, sondern auch der Bandname Billy und Johnny. Florian Sieghartner dazu.
Beim Johnny ist es so, da gibt es tatsächlich einen Grund, und zwar mein zweiter Name ist Johann, benannt nach meinem Urgroßvater. So ist einmal der Johnny erklärt und der Billy, der hat sich einfach recht gut dazu gefügt, vom Lautmalerischen her, Billy und Johnny. Und wir haben in dieser Zeit, wie der Name entstanden ist, vorgehabt, so ein richtiges nordamerikanisches Programm im Stile des Bluegrass zu machen, also einer Musikrichtung aus Ostamerika. Und wir haben einige Bluegrass-Nummern, aber im Endeffekt sind wir trotzdem dabei geblieben, dass wir Stücke aus verschiedensten Regionen und halt für Eigenkompositionen spielen. Dann sind wir zum Trio geworden und Billy and Johnny ist, ja, so ein bisschen zum Verwirrung stiften. Leute fragen dann immer noch, ja, aber ist das jetzt ein Duo oder ein Trio? Also das ist schon auch Taktik.
Gemeinsam musizieren ist Florian Sieghartner wichtig. So vertraut der 38-Jährige auch bei seinen Kompositionen auf das Urteil und die Musikalität seiner Bandkollegen. Jeder darf seine Meinung kundtun und Inputs liefern. Das fertige Werk sei somit stets ein Mittelweg, erzählt Sieghartner.
Ich notiere meistens das Notwendigste aus für jeden Einzelnen. Oder spiele sie einmal vor, je nachdem. Und dann schauen wir mal, wie das klingt. Also ich versuche bei meinen Kompositionen so viel wie notwendig vorzugeben, damit es klar ist, um was es geht, aber auch so wenig wie möglich, damit die Freiheit bestehen bleibt, damit was zu machen. Also das ist eben diese Gratwanderung in der Komposition für mich, dass nicht zu viel und nicht zu wenig Vorgabe ist.
Der Spirit solle spürbar sein, fährt Florian Sieghartner fort. Dazu werden lediglich ein paar Noten oder Worte skizziert. Der charakteristische Sound eines Stückes entsteht erst danach.
Wie sich das dann entwickelt, das zeigt sich dann in den Proben und das kann sich dann auch noch verändern. Also ich denke immer mit, wer wird das spielen und dementsprechend schreibe ich unterschiedlich. Und dann in den Proben passiert irgendwas, ich nehme das dann meistens auf, horche mir das daheim nochmal an und das Ganze kann sich dann noch verändern. Also der Prozess dauert dann länger, es ist jetzt nicht so, dass dieser Kompositionsprozess in einer Stunde, so quasi alles aus einem Guss, das ist bei mir eher selten, sondern es ist ein bisschen ein Work in Progress. Ich bin schon sehr viel herumgereist, ich war ein paar Mal in Südamerika, Südostasien. Musikalisch am interessantesten habe ich gefunden Marokko, genauso interessant aber die Balkanländer und Indien. Da gibt es sehr viele Geiger und eine eigene Spielweise eigentlich in der indischen klassischen Musik, die für mich auch sehr interessant ist.
Gerne würde er sich in Indien eingehend mit dieser Geigentechnik beschäftigen, schwärmt Florian Sieghartner von seinen Reisen. Auch den afrikanischen Kontinent möchte er bald besser kennenlernen. Allein ist Florian Sieghartner auf seinen Trips nie. Seine Violine ist immer mit dabei. Bei einer Reise nach Burma hat er sie einmal zu Hause gelassen. Die Folge: Entzugserscheinungen.
Da habe ich dann gemerkt, nach 2 Wochen, ich möchte ein bisschen spielen. Dann habe ich mir so ein traditional Myanmar Violin gekauft dort. Es gibt eine eigene Geschichte dazu. Ich bin 1,5 Tage lang mit einem Rikscha herumgefahren, mit meinem persönlichen Rikscha-Fahrer, der mir geholfen hat, dieses Instrument zu finden. Das ist im Endeffekt so ähnlich wie eine Strohgeige. Eine Geige mit einem Metalltrichter, ganz ein kurioses Instrument. Das habe ich mir dann dort besorgt, habe geschaut, dass es spielbar wird und habe dann dort irgendwo, wenn wir gerade irgendwo gezeltet haben, irgendwo dann im Wald gespielt damit.
Ähnliches ist dem Weltbürger auch schon bei einem Sommer auf der Alm passiert.
Auf einer Hütte, so ein bisschen einsiedlerisch, alleine oder mit meiner Freundin, in der Funktion eines Hirten quasi, Schafe hüten. Und da ist natürlich auch das Instrument immer wieder dabei und wenn Zeit ist, wird gespielt. Und also die Natur quasi als Inspirationsquelle für mich.
Auf der Bank, a ring a ling und a ring a bad, you're für die in der Wurzzeit. A ring a ling und a ring a bad, you're für die in der Wurzzeit. A ring a ling und a ring a bad, you're für die in der Wurzzeit.
Das Trio Billy and Johnny, bestehend aus Georg Felber, Carles Muñoz Camrero und Florian Sieghartner, spielte zum Schluss den Landler aus ihrer aktuellen CD No Country. Der Weltenbummler Florian Sieghartner, den Andreas Maurer für diesen Intrada-Beitrag zum Gespräch getroffen hat, macht übrigens nächste Woche Station in Wien. Am 18. März spielt Sieghartner im Tunnel, am 19. in der Sackfabrik Wien. Einen Veranstaltungstipp habe ich für heute Abend für Sie in Ried im Innkreis. Im Rahmen einer Jeunesse-Veranstaltung wird das Publikum vom Ensemble Die Schurken mit auf Odyssee genommen. Dabei geht es um die Suche nach der schönsten Musik. Zu hören bekommt das Publikum auch folgendes Stück. Das Schurkenkonzert von Murat Üstün, gespielt von den Schurken selbst. Beim Konzert heute Abend in Ried im Innkreis werden außerdem barocke Tänze, verträumte Musette, Tango Nuevo und Volksmusik geboten. Wir kommen nach Tirol zu unserem letzten Beitrag heute. In der Reihe Musikmuseum, die das Tiroler Landesmuseum herausbringt, werden ja immer wieder musikalische Kostbarkeiten aus Tirol präsentiert. So auch in der gemeinsam mit dem Tiroler Organisten und Cembalisten Peter Waldner entstandenen Ex-Bibliotheker Maria Montana, die sich der Tastenmusik aus dem Benediktinerkloster Marienberg widmet. Peter Waldner spielt die in Marienberg überlieferten Werke unter anderem auf einem Klavichord aus dem Fundus des Stiftes und auf der prächtigen Chororgel, die Andreas Jäger 1757 für das Tiroler Zisterzienserstift Stams geschaffen hat. Patricia Hilk aus dem Leander-Studio Tirol beginnt ihren Beitrag mit einem der besonderen Schätze des Klosters, der Aria Alemannia con Alcuni Variazioni sopra letta delle Maestra Vostra, besser bekannt als die Tastenmusiksammlung Il Rossignolo des kaiserlichen Hoforganisten Alessandro Poglietti.
Alessandro Poglietti's Suite Rossignolo, von Peter Waldner nicht nur gespielt, sondern einst auch in der Bibliothek des Klosters entdeckt. Als angehender Musikwissenschaftler fand Waldner dieses Werk des barocken Komponisten fast zufällig.
Die Poglietti-Forschung im 20. Jahrhundert hat sich sehr intensiv natürlich mit diesem bedeutenden Werk auseinandergesetzt und immer vermutet, dass es einen Druck gegeben haben muss oder gegeben haben könnte von dieser Musik, aber dieser Druck wurde nie gefunden. Und so sind im Lauf der Jahrzehnte sehr, sehr viele musikwissenschaftliche Hypothesen entstanden. Das waren im Grunde Fantasiekonstrukte von Musikwissenschaftlern. Und ich habe ja im Zuge meiner Diplomarbeit, die ich über die Barockmusik in Marienberg geschrieben habe, dort in der Musikbibliothek sehr intensiv gearbeitet und habe im Zuge dieser Recherchen das weltweit vermutlich einzige Druckexemplar, einen Kupferstich von Rossignolo Poglietti's, entdeckt. Und das war für mich wie in einem Traum, weil es war völlig unwahrscheinlich, dass ich dort in diesem Benediktinerkloster in der Gegend, in der ich ja geboren und aufgewachsen bin, ausgerechnet diesen Druck entdecken kann.
Alessandro Poglietti war ein barocker Musiker und Komponist, der am kaiserlichen Hof unter Leopold I. diente. Il Rossignolo widmete der Musiker Kaiserin Eleonore, der dritten Frau Leopolds. Das Werk, das dem damaligen Alter der Kaiserin entsprechend 20 Teile hat, stellt eines der frühesten und auch interessantesten Beispiele der sogenannten deskriptiven Instrumentalmusik dar. Denn der Nachtigallenschlag durchzieht in unterschiedlichen Wendungen die ganze Suite. Kloster Marienberg im oberen Finchgau ist nicht nur eines der ältesten Klöster Tirols, sondern auch ein pittoresker Ort. Der weißgetünchte klösterliche Festungsbau liegt 1350 Meter hoch und ist nicht nur das höchstgelegene Benediktinerkloster Europas, sondern auch 900 Jahre alt. Das Kloster ist für seine romanischen Engelsfresken berühmt und war dank seiner Äbte auch immer ein Hort der Kultur und Musik. Zum Beispiel lässt sich hier auch die früheste Pfeifenorgel Tirols nachweisen. Schon um 1150 haben sich die Mönche von ihr begleiten lassen. Eine musikgeschichtliche Schatzkammer also, die Peter Waldner, der ja selbst aus dem Finchgau stammt, zum Teil gehoben hat.
Das Kloster Marienberg oberhalb von Burgais im oberen Finchgau war ja seit seinen Anfängen, seit der Gründung im frühen 12. Jahrhundert, nicht nur ein religiöses und spirituelles Zentrum in dieser Gegend, sondern eben auch ein kulturelles Zentrum. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Patres natürlich Kunst und Musik sehr gefördert haben, sehr geschätzt haben und vor allem die Musik in den Gottesdiensten und zu den liturgischen Anlässen aufgeführt haben. Und das war natürlich mit ein Grund, dass man da neueste, vor allem sakrale Musik gesammelt hat und in dieser Musikbibliothek Bibliothek archiviert hat. Und es gibt auch ein Musikalienverzeichnis aus dem Jahr 1666, das uns zeigt, welch reicher Bestand damals in dieser Klosterbibliothek vorhanden war. Da waren nämlich die neuesten Drucke aus Oberitalien, Venedig, Mailand, Bologna, sehr viel Musik aus dem süddeutschen Raum, aus Druckereien in München und Augsburg, aber auch sehr viel Musik aus der berühmten Musikdruckerei Wagner in Innsbruck vorhanden. Und das war ein unglaublich reichhaltiger Bestand. Und das war mit Sicherheit Musik, die man dort aufgeführt hat und die man gepflegt hat.
Doch wie kommt diese Musik hinein, damals wahrscheinlich sehr abgelegenes Kloster?
Die Verkehrswege waren natürlich nicht so bequem wie heute. Die Mönche hatten einen regen Austausch zwischen diesen Stiften. Die sind sehr viel zu Fuß gegangen, mit Kutschen oder Pferden gefahren. Aber der Austausch war sehr rege, obwohl das etwas beschwerlich war. Die hatten nicht nur Nahrungsmittelaustausch. Zum Beispiel die Fische hat das Kloster Marienberg vom Kloster Seon bezogen, das ja an einem See liegt. Und dafür haben die Marienberger Patres wieder Wein nach Süddeutschland geliefert, den sie in der Meraner-Gegend immer schon angebaut haben. Und so hat es auch einen sehr lebendigen Austausch von Musikalien und Partituren gegeben zwischen diesen süddeutschen Klöstern.
Weder die erste Orgel noch eine spätere des Klosters blieben erhalten. Peter Waldner hat die Orgelmusik auf der Chororgel von Stift Stams in Nordtirol eingespielt, einem bedeutenden Instrument, das Andreas Jäger 1757 für das Zisterzienserstift gebaut hat. Als Tasteninstrumente standen Waldner ein Cembalo des Tiroler Landeskonservatoriums zur Verfügung und ein Klavichord von Ludwig Lusser, das im Kloster Marienberg erhalten geblieben ist. Es stammt aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, aus jener Zeit, als Pater Marian Stecher als Komponist und Musiker in Marienberg tätig war. Ex-Bibliotheker Maria Montana. Barocke Tastenwerke aus dem Benediktinerkloster Marienberg ist in der Reihe Musikmuseum als die Nummer 34 erschienen.
Patricia Jilk aus dem Landesstudio Tirol hat diesen Beitrag über Tastenmusik aus dem Benediktinerkloster Marienberg gestaltet. Heute in einer Woche begrüßt sie Eva Theimel zu Intrada mit unter anderem einem Beitrag über das Ensemble Sonus Vienna. Dieses Ensemble ist ein junges Holzbläserquintett, das sich aber gerne auch in unterschiedlichen Besetzungen präsentiert. Dies, um dem Hörer bzw. der Hörerin verschiedene Klangspektren zu zeigen. Ende März geben die 5 Musikerinnen und Musiker im Wiener Musikverein ihr Debüt im Rahmen des Zyklus Young Musicians im Metallenen Saal. Außerdem berichten wir nächste Woche über die Südtiroler Formation Cordes y Buton und das Liszt-Festival in Reiding im März. Für heute verabschieden sich Bernhard Engel an den Reglern und Daniela Knaller am Mikrofon.